Okay, noch zwei Nachträge. Ich fand es interessant, dass Andy Klehl in der Pause noch gesagt hat, mit diesem Zusammenwirken von Wort und Geist, also auch beim Leuchter, wir haben unten diese 66 Einheiten, funktioniert nur bei der griechischen Bibel, also bei unserer mit 66 Büchern. In der hebräischen Bibel sind es nur 22 alttestamentliche Bücher. Aber trotzdem, eben unten so quasi 66 und oben das Öl, auch ein Bild für den Geist, muss beides zusammenkommen. Der Geist muss das Wort lebendig machen. Und in der Pause wurde ich noch gefragt, auch wegen, also die vier Farben, vier Evangelisten, es gibt ja auch die vier Tiere oder und Mensch und Tiere in Hesekiel 1, Vers 10. Also wieder, es sind vier Säulen vom Heiligtum ins Allerheiligtum. Und diese vier Zahl kommt davor im Thronraum, diese vier Cherubim. Und auch Hesekiel sieht diese vier Wesen und die haben wieder vier Gesichter. Also die Vierzahl ist im Thronraum, hat irgendeine Bedeutung. Und bei Hesekiel, er sieht Mensch, Löwe, Stier, Adler. Hesekiel 1, Vers 10. Und in der Kunstgeschichte hat sich das so eingeprägt, dass Matthäus Mensch und Markus Löwe, Lukas Stier, Johannes Adler. Also so ist traditionellerweise die Darstellung in der Kunstgeschichte. In der Offenbarung haben wir aber eine andere Reihenfolge, Offenbarung 4, 7. Das ist Löwe, Stier, Mensch, Adler. Also Löwe, Stier, Mensch, Adler. Und ich finde es plausibler, also diese Reihenfolge zu nehmen für die Evangelisten. Also Löwe ist 1, 2, 3, 4. Also da in Offenbarung ist Löwe, Stier, Mensch, Adler. Also dann hätten wir wieder Löwe, Matthäus, Stier, Markus, Mensch, Lukas und Adler, Johannes. Das korrespondiert dann wieder mit den Farben, oder? Das Königliche, das Opfer, Scharlach, und das Weiße, das Reine, auch der Arzt, Lukas, der Arzt, der Mensch, und der Adler, Johannes. Also das ist noch ein kleiner Nachtrag. Aber es passt zusammen, also diese Vierzahl, die vier Farben, die vier Wesen und der Thronraum von Gott. Gut, dann noch ein Wort zu diesen verschiedenen Pfannen, die angefertigt werden, und Geräten. Wir werden jetzt nicht so genau anschauen. Im Tempel spielen sie dann eine große Rolle, später auch. Und sie sind auch ein Symbol für die Herrlichkeit. Also wenn ihr euch erinnert, bei Jeremia gibt es diese Auseinandersetzung mit Hanania. Und der Hanania sagt, die Tempelgeräte kommen dann zurück. Und Jeremia sagt, nein, sie gehen ins Exil. Und sie gehen ja dann ganz, also am Schluss von Jeremia, quasi PS, Jeremia hatte recht. Und sie kommen dann bei Esra 1, kommen sie wieder zurück. Und es ist auch die Frage nach der Herrlichkeit, also die Herrlichkeit Gottes. Wir werden jetzt gleich auch drauf kommen. Und also die ganze Stiftshütte, da geht es um die Herrlichkeit, auch bei diesen Geräten. Wie später sind wie die Geräte Symbol für diese Herrlichkeit von Gott. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Das ist dann der Räucheraltar. Offenbarung 5, Vers 8. Als es das Buch nahm, fielen die vier Gestalten, da kommen sie wieder, die vier, und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und an jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also Räucheraltar, wir haben in Offenbarung den Schlüssel vom Neuen Testament. Und ich finde, bei all diesen Fragen, die Bibel legt sich selber aus. Ich finde, dort, wo wir suchen in der Bibel dasselbe Motiv, und dann befruchtet sich das oft gegenseitig. Also das Gebet, das aufsteigt vom Räucheraltar sozusagen, ist eben das Gebet der Heiligen. Also der Räucheraltar steht für das Gebet. Wenn ihr, also ihr könnt da nachschauen, Räucheraltar, Exodus 30, ab Vers 1, da wird er beschrieben. Der ist eine Elle lang, ebenso breit, der ist viel schmaler als der Altar draußen. Und zwei Ellen hoch, hat auch Hörner, auch mit Gold überzogen. Und im Vers 7, Aaron soll darauf verbrennen, gutes Räucherwerk jeden Morgen. Desgleichen, wenn er die Lampen angezündet hat, gegen Abend. Und kein fremdes Räucherwerk, auch da dieses Motiv. Also am Morgen und am Abend, also kann uns auch inspirieren, Tag mit Gebet zu beginnen, aufzuhören, durch den Tag hindurch natürlich. Beten immer, das Feuer soll nicht ausgehen. Paulus sagt, wir sollen leben in dieser Haltung. Wie kommen wir dahin? Ich würde euch wirklich diesen Vortrag von Bobby Connor empfehlen. Er hat Jesus gefragt, wie kann ich Menschen ermutigen zu mehr Gebet, ohne Druck auszuüben, sozusagen, hey, jetzt betet mal. Also wir sehen ja alle ein. Johannes Hartl hat einmal gesagt, Gebet ist nicht alles, doch ohne Gebet ist alles nichts. Also irgendwie, das Gebet ist doch das Grundlegende überhaupt, auch ich sage jeweils, der Motor im Reich Gottes ist das Gebet. Also ohne Gebet ist alles nichts. Ora et labora ist beides wichtig, aber das Gebet auch. Und wie kommen wir dazu? Eben, und dann hat Bobby Connor gehört, Prayer is an audience with the King. Also eine Audienz mit dem König. Und ich glaube, wenn wir so denken, hey, ich habe im Gebet die Möglichkeit, ich kann vor meinen König kommen, und wenn wir eine Audienz hätten beim amerikanischen Präsidenten oder bei sonst einem Präsidenten, dann wären wir begeistert, dass wir diesen Präsidenten sehen können, aber wir können den Herrscher der Welt, der weit über allen Präsidenten steht, täglich treffen im Gebet, oder? Wenn wir diese Haltung haben, das begeistert uns. Und wenn wir jetzt dieses Räucherwerk noch anschauen, in Exodus 30, 34 bis 38, könnt ihr mal nachschauen, also da wird das Salböl wird beschrieben. Das Salböl ist Myrrhe, Zimt, dann ein Würzrohr und Cassia. Also Myrrhe, dieser Saft vom Balsamstrauch, Zimt, eine Rinde von einem Baum und dann Würzrohr von einem Strauch, die Wurzel, und Cassia ist getrocknete Blüte des Zimtbaums, also so ein wohlriechendes Öl. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber dann auf das Räucherwerk, was da auf dem Altar verbrennt werden soll, das wird aus vier verschiedenen Zutaten gemacht. Könnt ihr da mal nachlesen im Vers 34, Exodus 30, 34, Balsam, Stakte, Galbanum und Weihrauch. Also das erste ist, also Balsam hier bei Luther ist ein bisschen seltsam übersetzt, da ist das ganze Gemisch gemeint. Also die erste Zutat ist Stakte. Also ich weiß nicht, wie ihr es habt in euren Übersetzungen. Das heißt, meist heißt es Stakte. Und das ist ein Pulver, das aus den hart gewordenen Tropfen des Myrrenstrauches gewonnen wird. Also ist wieder dieser Baum, die Myrrhe. Und erinnert euch, in der Bibel, Myrrhe kommt zum Beispiel im Hohelied vor. Und bei Jesus wird Myrrhe gebracht bei der Geburt. Also es spricht auch für die Hochzeit dort, dass die Myrrhe trieft der Braut oder von den Fingern. Also ist diese Liebesvermählung mit dem Bräutigam ist sehr kostbar. Auch im Psalm 45,9 wird der König so gekrönt. Und also aus diesem Myrrenstrauch das Pulver, es ist sehr kostbar. Und das zu finden, also der nächste Ort, wo es auffindbar war in der Nähe von Israel, war in Syrien oder noch weiter dann in Arabien. Also mindestens eine Tagreise. Und es ist ja teuer, und ich finde, es spricht davon, Gebet ist immer auch bezahlen Preis. Also wir müssen weit reisen, innerlich, und bezahlen Preis. Aber es lohnt sich, oder? Ist dann dieses Kostbare, was wir haben. Und dann das zweite, Räuchermuschel oder Onycha, je nach Übersetzung, weiß ich, was bei euch steht. Nehmen wir mal diese Muschel da. Wisst ihr, wo ihr hintauchen musst, um diese Muschel zu bekommen? An den Boden des Meeres. Diese Muschel, das ist die Schale einer Flügelschneckenart, gewisse Ähnlichkeit mit der Purpurschnecke, wird in den Tiefen des Roten Meeres gefunden. Also wir müssen hinunter, in die Tiefe. Und dann, das spricht auch von Zerbruch, also diese Schnecke, dieses Harte muss zerbrochen werden. Und das Gebet hat auch immer was zu tun mit auch in die Tiefe gehen, Life of Brokenness. Jim Gold schreibt das so schön in seinem Buch über die Fürbitte. Dann das nächste ist Galbanum oder Galban. Das ist ein gummiartiges Harz von Milchsaft aus den Wurzeln einer Ferula-Art, was auch immer das ist, so ein Doldengewächs, 2 Meter hoch. In Syrien und Persien wächst das. Also auch das muss, Galbanum muss weit hergebracht werden. Und aber es hält es zusammen. Es ist ölig, fettig Und also Jim Gold deutet es so, es ist dieses Fett, auch der Überfluss, also Gott ist gut, er ist ein Gott des Überflusses und er gibt uns alles, was wir brauchen, hält das alles zusammen. Und dann noch der Weihrauch, kommt vom Wort Levona, weiß, wir sind weiß durch Jesus auch, wird im Mörser pulverisiert. Also wir wollen es jetzt auch nicht überstrapazieren, aber ich denke, wenn wir sehen, wie kostbar das ist, diese Zutaten, hat das zu tun mit der Kostbarkeit des Gebetes. Und das Gebet ist auch wieder diese reinigende Wirkung, Weihrauch. Jesus hat uns weiß gemacht, deshalb dürfen wir überhaupt kommen. Wir haben deshalb auch diesen Zugang dann zum Thron Gottes. Ich möchte euch da die Frage nur mitgeben zum Gebet. Da könnt ihr euch ja selber fragen, was für ein Beter bin ich? Bin ich ein Listenbeter oder bete ich in akuten Notsituationen, suche ich auch einfach die Gegenwart Gottes. Also das Ziel ist ja auch, dass wir im Gebet einfach Gott begegnen. Dazu könnt ihr mal noch das Blatt hervornehmen von Yonggi Cho. Also er sagt, das war für ihn ein Schlüssel, dieses Modell der Stiftshütte, überhaupt ein Schlüssel zum Gebet. Also ich stelle es mal von ihm vor, ein bisschen abgeändert. Also Brandopfer hatten wir, Jesus danken für sein Opfer am Kreuz, uns, unsere Familie und den Schutz des Blutes stellen, für mich das Kreuz in Anspruch nehmen, die Auferstehung, danach das Wasserbecken im Sinn auch von Waschung, Herr, vergib mir, reinige mein Herz, das Gott hinhalten, der goldene Leuchter, er nimmt jetzt da den Heiligen Geist, eben die Führung, da hatten wir auch der Geist, die Führung im Alltag, mich neu für den Geist öffnen, mich führen lassen, danken für das Wort, die Bibel, für die Gemeinschaft und dann Räucheraltar, eben dieses Dankopfer, also auch unsere Anliegen bringen dann, für die Familie beten. Und also Yonggi Cho sagt, wichtig ist, wir kommen in seine Gegenwart im Danken, wie es auch heißt in den Psalmen, also irgendwie mal dieses, wie diesen inneren Weg gehen, und bis wir dann bei der Bundeslade sind, und wenn wir dann in der Gegenwart Gottes sind, da können wir mit ihm kommunizieren. Also es bringt nichts, wenn wir nur unsere Anliegen so kurz hinauswerfen, sondern wir müssen erst in die Nähe Gottes gehen und dort können wir dann eben in Gottes Gegenwart der letzte Schritt beten, für unsere Freunde, für die Gemeinde, für die Arbeitsstelle, für Vereine, Aufgaben, für unsere Stadt, unser Dorf, Kanton, Land, für Israel, was auch immer. Aber irgendwie wie dieser innere Weg auch hin, dass wir, bis wir dann beim Thron sind. Ich habe so eine Zeit lang, habe ich damit in meiner Gebetszeit gearbeitet, immer wieder, bin so wie innerlich diesen Weg gegangen. Also auch das Danken ist sicher wichtig, also irgendwie so innerlich auch sich zu waschen und zu sagen, Gott, ich öffne mich nochmals deinem Geist. Könnt ihr es mal mitnehmen, vielleicht hilft euch das. Ich denke, die Asiaten sind eher so die systematischen Beter. Also Yonggi Cho hat das wirklich, sagt er, jeden Tag dann gemacht und was er wie wirklich in seinem Denken ist er wie hineingegangen in die Stiftshütte. Es kann uns Inspiration sein. Ich sage nicht, ihr müsst jetzt jeden Tag so beten. Ich mache es jetzt zur Zeit gerade auch nicht, aber so kann die Stiftshütte wie ein Bild werden für uns, also auch im Gebet, dass wir diesen Weg gehen. Gut, eben, erst die Gegenwart Gottes suchen und dann bei ihm an Audience with the King. Dann bei ihm unsere Anliegen platzieren. Vielleicht noch ein paar Worte jetzt noch zum Priester. Wenn ihr den Priester anschaut, also es gibt dieses einfache Priesterkleid, das ihr hier gesehen habt, einfach das Weiße und danach das Gewand des hohen Priesters. Unten ist dieser weiße Priesterschurz und dann ist oben das purpurblaue Obergewand und darüber findet ihr dann den Ephod. Also könnt ihr mal nachschauen, Exodus 28, da werden die Priesterkleider beschrieben, Vers 6, den Priesterschurz sollen sie machen aus Gold, Blauem, Roten, Purpur, Scharlach und Leinwand. Also da kommen wir die verschiedenen Farben dann bei diesem kostbaren Ephod oben. Und da, also ihr seht, es gibt diese Seitenteile, es gibt den Ephod-Gurt und da oben hat er diese zwei Platten und das sind die Namen der Israels sind da eingraviert, also auf der Schulter, auf diesem Onyx. Also er trägt quasi Israel auf der Schulter, ein wunderschönes Bild für Fürbitte. Also er trägt das Volk auf den Schultern vor Gott und hat sich das Volk auch auf die Brust genommen, aufs Herz genommen, oder angeschnallt. Und das sind diese 12 einzelnen Edelsteine, verschiedene Edelsteine für die 12 Stämme. Also finde ich wunderschön. Also schnallen wir uns die Leute, die Gott uns anvertraut hat, aufs Herz. Oder zum Beispiel, wenn wir in einem Hauskreis sind, betet ihr für eure Hauszelle. Oder Familie ist selbstverständlich, aber betet ihr für eure Hauszelle. Oder wenn ihr ein paar Zellen unter euch habt, für eure Zellleiter, betet ihr für eure Gemeinde. Habt ihr Menschen, die ihr euch aufs Herz geschnallt habt? Das finde ich wunderschön. Und dann auch die Brusttasche mit Urim und Thummim drin, diesen Losstäben. Und dann auf der Stirn dieses Band, und da steht heilig dem Herrn, Kadosh le Yahweh. Könnt ihr nachlesen im Vers 29, 28, Vers 29, da sind die Brusttasche, Licht und Recht, und dann 36, oben das Stirnblatt, heilig dem Herrn. Unten am Saum sind Granatäpfel, hier und zur Schellen. Also Granatäpfel steht ja auch für das Bild der Liebe. Könnt ihr nachlesen, auch im Hohelied 8, Vers 2. Und auch diese Schellen säumen das Gewand unten. Und die Priester werden dann eingesetzt. Ich finde es eine schöne Wendung. Es werden ihnen die Hände gefüllt, das mit Opfergaben. Aber irgendwie auch wir, oder? Für unseren priesterlichen Dienst. Wir sind ja alle Priester im Alltag, bringen alle Gottes Herrlichkeit dorthin, wo wir sind. Wir sind ja alle im vollzeitlichen Dienst, auch am Montagmorgen im Geschäft. Das ist unser Priesterdienst, oder, wo wir Gottes Herrlichkeit hinbringen. Bei der Arbeit, unter der Woche, und wir müssen uns erst die Hände füllen lassen. Und wir werden dann sehen, Kavod bedeutet auch die Schwere. Und manchmal ist doch, wenn die Gegenwart Gottes stark ist, wir können es wie spüren auf den Händen. Also sie ist da und sie füllt uns. Und so dieses Denken, ich bin jetzt im Heiligtum, ich lasse mir die Hände füllen und gehe dann wieder mit dieser Herrlichkeit Gottes dorthin, wo Gott mich hingestellt hat. Die Priester werden dann auch eben die Opferhände gefüllt, und sie werden auch mit Blut noch bestrichen, und zwar an den Ohrläppchen, am Daumen und an der Zehe. Das seht ihr 2. Mose 29, Vers 20. Also nehmen es nun das rechte Ohrläppchen, rechten Daumen und rechter Zeh. Also ich vergesse das nie, nachdem meine Frau und ich in der Schleife, in der Stiftung, da eingesetzt wurden als Pastoren. In der Woche drauf habe ich mir mit einer Scheibe den rechten Finger durchtrennt. Aber nicht so lustig, Sehne und Nerv, aber es war total blutig, der Daumen. Und ich schaue ihn so an und denke, Blut am rechten Daumen, es ist ein bisschen zu wörtlich mit dem, mit dem Blut und Priester und so. Naja, es war meine Dummheit, aber irgendwie hat es auch zu mir gesprochen, oder? Es ist die rechte Hand, und sie muss mit dem Blut von Jesus bestrichen sein. Also alles, was wir tun mit unserer Hand und Ohr, oder alles, was wir hören, unser Denken, was da oben geschieht, soll durch das Blut Jesu gehen. Oder er ist unser Priester. Was wir tun und wohin wir gehen. Also dieses auch im Priestertum Denken, im Handeln, im Gehen, dass sie von diesem Blut bedeckt sind. Und dann eben geht es hinein durch den Vorhang, wieder mit diesen vier Farben. Der wurde ja zerrissen dann, als Jesus starb. Und dann kommen wir hinein ins Allerheiligtum, in diesen Kubus und zur Bundeslade. Also es ist eigenartig, wenn ihr da hingeht, ich finde, nur schon wenn ich das Bild anschaue, in diesem Modell im Timna Park, ich liebe es in Israel, es ist irgendwie eine eigenartige Gegenwart Gottes in diesem Heiligtum, obwohl es nur ein Modell ist. Also wir dürfen jetzt rein ins Allerheiligtum, der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr, am Yom Kippur, da hinein. Also im Vorhof, da durften die Männer rein, und dann die Priester durften ins Heiligtum rein. Die durften opfern jeden Tag, aber ins Allerheiligtum nur der Hohepriester einmal im Jahr. Man hat ihm später im Tempel danach dieses Seil an den Fuß gebunden, wenn er sterben würde oder von der Herrlichkeit Gottes, dass man ihn rausziehen kann. Also so groß war diese Ehrfurcht vor dieser Heiligkeit Gottes, der Herrlichkeit im Allerheiligtum. Und das, also wir haben ja diesen Zugang, Hebräer 4, Vers 16, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur Zeit. Also weil Jesus gestorben ist, unglaublich, der Vorhang ist zerrissen im Tempel, wir dürfen einfach kommen. Und dieser Gnadenthron, es ist die Gegenwart Gottes, aber es ist ein zweiteiliges Konstrukt eigentlich. Also oben ist der Sühnedeckel, Kaporet heißt es, wie Yom Kippur, Gnadenthron übersetzt Luther, das finde ich so schön. Also es ist dieser Thron der Gnade, eben wörtlich Kaporet eigentlich die Sühne, also das Heil. Und von da hat Gott gesprochen zu Mose. Also das lesen wir dann am Schluss oder auch schon zu Beginn der Vision, im 25 Vers 22, dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir reden. Also das ist der Ort, da spricht Gott. Auf diesem Thron. Und deshalb auch, Jonke George hat recht, wir müssen erst dahin kommen, weil dort redet Gott. Dann können wir ihm unsere Anliegen sagen, mit ihm kommunizieren. Da ist die Gnade, da ist der Gnadenthron und ist über dem Gesetz und unten drin, wenn ihr da öffnet, unten ist das Gesetz drin, die beiden Tafeln und das Manna, Sidasse Koriandersamen heißt es, und der blühende Stab Aarons. Also diese drei Gegenstände sind unten drin, in der Lade. Ach, die Lade wieder Gold mit Akazienholz überzogen. Und das Spannende ist, dass also das Wort, was hier verwendet wird für diese Lade, also für das Gesetz, ist nicht das Gesetz, sondern ist Edut. Und das bedeutet das Zeugnis. Also wenn ihr nachschaut, 2. Mose 25, Vers 22, es ist die Zeugnislade. Also die Lade hat ein Edut-Zeugnis, also wir könnten sagen, es ist eben nicht einfach die Lade des Gesetzes, sondern es ist die Zeugnislade. Also ein schönes Wort, es ist, Gott gibt eben nicht nur dem Volk seine Gebote, die 10 Gebote, sondern sie zeugen von diesem Gott. Also ein ganz anderer Fokus. Es ist nicht einfach so, du sollst, sondern es zeugt von diesem lebendigen Gott, der uns in seiner Gnade begegnet. Die Zeugnislade. Und dann unten eben Pars pro Toto sozusagen, also die Gebote für die ganze Tora. 10 Gebote, Gott schenkt uns Wegweisung und die Wegweisung und die Gnade kommen zusammen. Also das heißt, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Also sowohl eben natürlich auch Gottes, die Gebote, sozusagen der Anspruch, sein Weg, klar, aber auch die Gnade darüber. Oder Johannes sagt, wir haben gesehen voller Gnade und Wahrheit. Es ist beides. Natürlich ein Stück weit Wahrheit, sein Gebot, aber es ist auch die Gnade. Und es ist auch das Zeichen der Versorgung, Und der blühende Stab der Priesterschaft von Aaron. Ich habe euch auf dem Blatt hier, könnt ihr noch schauen, hier die Bundeslade, vielleicht wenn ihr noch mögt, bevor wir dann noch abschließen, diesen Teil, dann auch kurz darüber nachdenken, das Verhältnis. Andi hat doch gesagt, das war interessant, dieses Zusammengehen von Evangelium und Gesetz. Also wir haben hier beides, oder Altes und Neues ist ja eure Predigtserie, also sowohl das Zeugnis unten als auch oben die Gnade. Und ich fand es interessant, Karl Barth hat gesagt, es darf nicht Evangelium und Gesetz heißen, sondern nicht Gesetz und Evangelium, sondern Evangelium und Gesetz. Erst war das Evangelium, nämlich der Bund mit Abraham, und 430 später kamen erst die 10 Gebote. Also die Tora kam erst nach dem Väterbund. Also der Väterbund war der erste Bund und wieder im Neuen Testament. Und er versuchte dann sozusagen, das Gesetz ist nicht anderes als die notwendige Form des Evangeliums, dessen Inhalt die Gnade ist. Redet mal noch über diesen Punkt A. Also wie verhält sich das? Oder gehört das zusammen? Auch das Alte und das Neue, Gesetz und Gnade, die Tora und der Neue Bund. Tausch mal noch ein bisschen darüber aus. Ja. Also ihr seid gerade so dran am Diskutieren. Ich höre mit dem Gesetz, wir können da gerade einhängen, ist das Gesetz, oder Paulus sagt, ist der Zuchtmeister auf Jesus hin? Also so quasi dieser, wie du gesagt hast, die 60er-Tafel auf der Straße. Aber gleichzeitig ist das Gesetz auch der Weg zum Leben. Also folgt, oder lebt im Gesetz und ihr werdet leben. Die Tora, die Weisung. Und eigentlich, natürlich, wir können es nicht auch aus uns selber, das zerbrechen wir. Aber der Heilige Geist in uns befähigt uns ja dann, eigentlich darin zu leben. Also der Weg war falsch, aus unserer Kraft. Aber rein formal, ich denke, Karl Barth hat schon recht, eigentlich vom Inhalt her, auch die Tora, es war derselbe Inhalt wie im Neuen Testament. Oder eigentlich, auch wenn wir die Stiftshütte jetzt anschauen, ist ja auch im Gesetz, es ist voll von Gnade, überall. Also es ist voll von Gnade und sagt uns, es geht nur in der Gnade. Und auch der neue Bund im Jeremia-Buch, es kommt das Gesetz in unser Herz. Oder dann Hesekiel, Gottes Geist in uns, der uns befähigt. Aber der Standard von Gott hat sich nicht verändert. Wieder ihn zu lieben von ganzem Herzen oder von ganzer Kraft, in diese Herrlichkeit zu kommen eigentlich. Und dann könnt ihr da, wir können das letzte Arbeitsblatt noch miteinander anschauen, Seite 4. Wenn ihr diese schönen Zusagen lest im Hebräerbrief, in den anderen Teil ging nur einmal im Jahr allein der hohe Priester, das nicht ohne Blut. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter und vollkommenen Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist. Also Jesus ist dieser hohe Priester, der mit uns hineingeht. Und Hebräer 4 dann, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte. Und dann Vers 16, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also wir dürfen immer kommen zu diesem Gnadenthron. Ist es nicht unglaublich? Und es geht im Endeffekt geht es ja um die Herrlichkeit. Eben Bezalel hat die Stiftshütte gemacht. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und im Kapitel 40 dann, am Schluss vom Buch Exodus, da kommt Gott und es heißt, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Also es geht im Endeffekt um die Herrlichkeit, dass sie kommt. Und immer wenn die Wolke sich erhob, dann erhob sich auch das Volk und so weiter. Jetzt, 2. Korinther 3, Paulus spricht von dieser Herrlichkeit und Mose kam dann auch schon vom Berg und er musste eine Decke über sein Gesicht halten und Paulus sagt, wenn schon das Amt, das den Tod bringt und mit Buchstaben in Stein gehauen war, eben schon der erste Bund hier, wenn diese Wirklichkeit schon Moses Gesicht scheinen ließ, wie viel mehr wir können täglich hineinkommen an diesen Ort zu Gott. Und Rick Joyner fragt ja manchmal, macht auch bei Konferenzen, wann musstest du das letzte Mal eine Decke über dein Gesicht halten? Also wann hat dein Arbeitskollege das letzte Mal gesagt, mach mal runter, du blendest mich. Ich kann nicht schreiben am PC, weil du da gegenüber, du leuchtest einfach zu stark. Natürlich humoristisch, aber eigentlich, das ist eine gute Frage, also sind wir erfüllt mit dieser Herrlichkeit? Und das ist das Ziel, ich glaube vom ganzen Morgen heute, das Ziel ist hier 40, 34, dass die Herrlichkeit die Stiftshütte bedeckt und dass unser Leben von dieser Herrlichkeit erfüllt wird. Ihr könnt auch mal das Johannesevangelium durchlesen unter diesem Gesichtspunkt Herrlichkeit. Oder Jesus sagt, ich habe sie euch gezeigt und er wird sie zeigen am Kreuz, das war auch Herrlichkeit. Die Wunderzeichen waren Herrlichkeit, aber auch das Leiden. Er wurde erhöht, das war auch Herrlichkeit. Und Jesus hat es gemacht, sagt er in Johannes 17, um uns eigentlich zum Vater zu bringen und dass wir eben in dieser Gemeinschaft mit dem Vater leben. Ich habe dich verherrlicht, 17 Vers 4, auf Erden und das Werk vollendet. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also das Kreuz ist auch die Herrlichkeit. Da sehen wir die Herrlichkeit. Und was wäre, wenn unser Leben von dieser Herrlichkeit erfüllt wird? Ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen dran auch am Thema, deshalb auch das Bild da hinten, Herrlichkeit. Ich denke, es ist ein Thema, was Gott betont. Ist auch das Ziel im Alten Testament, dass die Herrlichkeit des Herrn die Welt erfüllt. Und ich merke auch, ich habe es oft einfach ins Millennium verschoben. Gedacht, ja, wenn der Herr wiederkommt. Aber ich glaube, um sein Kommen vorzubereiten, die Herrlichkeit kommt schon jetzt und wird zunehmen und dann kommt der Herr. Das ist dann am Schluss noch die, auch, es, das heißt nicht, dass nur Zeichen und Wunder gibt. Es kann auch Leiden bedeuten. Das ist auch Herrlichkeit. Das hören wir ja nicht so gern. Aber Paulus sagt auch, ich will auch die Gemeinschaft deiner Leiden erfahren. Aber es ist Herrlichkeit in allem durch. Und ich hatte die Woche die Möglichkeit, Bill Johnson zu befragen fürs Bülte nach dem Leitertag. Und so eine Frage war, wie wichtig ist Herrlichkeit auch für Reformation und für das, was Gott auf dem Herzen hat? Und er hat gemeint, wenn die Herrlichkeit kommt, also bei Ihnen in der Gemeinde in Reading, Sie hatten ja ein paar Mal auch sichtbare Herrlichkeit, also wie auch immer, irgendwie so starke Gegenwart. Wir sagen auch jeweils zu uns so, hey, vielleicht kommt es heute Abend. Oder? Meine Herrlichkeit ist nicht nur sichtbar, ist, wenn er kommt, aber wenn wir in dieser Haltung leben, hey, vielleicht heute ein bisschen mehr. Und ich will mehr von dieser Herrlichkeit sehen. Bill Johnson hat gesagt, wenn Herrlichkeit da ist, natürlich werden die Leute geheilt von allem Möglichen, dann ist es einfach weg, halt das Zeug. Aber das ist gar nicht das Zentrum ist Jesus. Natürlich kommen die Leute zum Glauben, das geschieht automatisch. Wenn Herrlichkeit da ist, dann eben, die Leute kommen zum Glauben, die Leute werden geheilt, werden wiederhergestellt und alles. Aber noch mehr, es geht darum, Jesus wird sichtbar. Unter uns, oder? Ich glaube, das ist das Herz. Ich möchte noch schließen, bevor wir jetzt beten, mit einem Beispiel. Als ich in Israel war, haben wir gehört, da war einer und der hatte eine tiefe Begegnung mit Jesus. Und der kam dann zu uns da, ich war bei Benjamin und Ruben Berger, habe ein Jahr darin mitgelebt, dann kam er und dann fragt Benjamin, würdest du das Essen segnen? Und dann sagt er, sure, so irgendwie Englisch geredet. Und dann sagt er, Jesus, er wollte beten und er sagt nur, Jesus. Und in dem Moment ist so eine Herrlichkeit gekommen. Wir konnten 20 Minuten nicht essen. Also das Essen war vom Tisch angerichtet heiß. Also die einen haben geweint, so an der Tischrunde, die anderen haben geweint, die anderen haben einfach, aber jeder hat gespürt, Jesus ist da. Es war keine Frage. Keiner hat gegessen. Und hat nichts gesagt. Nur Jesus. Und dann, bam, kam die Herrlichkeit. Und das ist das Herz, oder? Und ich glaube, das ist die Stiftshütte, oder? Das Endeffekt haben wir nicht Hunger nach mehr von dieser Herrlichkeit. Wir wollten, ist gut, wenn wir noch beten, auch. Genau, dass wir Gottes Herrlichkeit einladen. Komm doch da anführe. Ja, und Jesus, wir spüren, du bist da heute und wir haben so Sehnsucht nach dir, Jesus. Und Herr, die ganze Stiftshütte ist nur ein Bild von der Wirklichkeit. Und wir bitten dich heute Morgen, komm du mit deiner Herrlichkeit. Und komm du in unsere Herzen, erfüll du uns. Und lass uns deine Herrlichkeit sehen. Vater, nachdem Mose diese Vision empfangen hat, da kam runter, da war dieses Stierbild und Sünde und alles. Und er hat das alles zerbrochen, die Tafeln. Und dann kam er zu dir und er hatte nur eine Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und es ist unser Wunsch heute Morgen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns mehr sehen von dir. Danke. Und komm du gerade jetzt, Jesus. Und Heiliger Geist, komm und bestätige auch dein Wort. Du versprichst das. Und Herr, bestätige dein Wort jetzt mit deiner Gegenwart. Du willst wohnen unter uns, mit deiner Präsenz.
Lasst uns doch aufstehen und geht in die Gruppen hinein und setzt die Herrlichkeit frei. Ladet sie ein, ladet den Heiligen Geist ein und setzt sie, du als Priester, setzt es frei über deine Geschwister. Mit dem Gebet vom Dank über dem Reichtum. Genau. Mit dem Freisetzen vom Heiligen Geist.
Ich hatte einen Eindruck gehabt, und zwar, dass Jesus wirklich unter uns ist, wie dort bei den Jüngern nach der Kreuzigung, wo sie, und dann hat er sich ihnen gezeigt, wirklich mit den durchbohrten Händen. Und vor allem auch gerade dem Thomas, wo irgendwo nicht daran glaubt, hat er gesagt, das kann nicht sein, oder? Und jetzt eben dort, wo wir denken, das kann nicht sein, dort kommt Jesus, ist Jesus heute da und sagt, ich bin da und ich heb mir deine Hände, dass du kannst wirklich reinlangen, dass du es kannst spüren, dass ich da bin und dass ich das für dich da habe.
Gut, stehen zusammen, machen es mit kurzen Gebet, aber sprechen es aus. Das ist wesentlich. Das muss proklamiert sein und eingeladen sein. Ja, wir ehren dich, Heiliger Geist, dass du uns in die Herrlichkeit, in die Gegenwart vom Vater, vom Sohn und von dir einführst und dass die Offenbarung wächst. Und ich spreche es aus über uns allen, dass die Offenbarung zunimmt. Die Offenbarung von seinem Wesen, von dem Herz. Ich sehe das Herz von unserem Vater im Himmel, wo goldig ist, wo mit Edelstein beleidigt ist, wo das Licht von dieser Herrlichkeit raus scheint. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns in die Offenbarung hineinführst und die Offenbarung zunimmt. Und das spreche ich auch über Thomas aus, im Namen Jesus, dass die Offenbarung zunimmt und Kraft Gottes dich und deine ganze Familie erfüllt und du die Geheimnisse vom Wort in der Autorität vom Geist Gottes verkündest mit mitfolgenden Zeichen und Wunder in den ganzen Dimensionen vom Himmel im Namen Jesus. Wir segnen dich dazu, wir setzen dich frei dazu und damit auch die ganze Schleife-Gemeinschaft im Namen Jesus, dass die Kraft Gottes durch euch durchfließt, dass ihr eine Wohnung sind von dieser Herrlichkeit. Eine Wohnung, die leuchtet, wo die Menschen hinkommen. Und sie werden gefüllt und sie tragen sie wieder raus. Sie kommen rein in die heilige Kammer vom Königreich. Und sie bringen sie wieder an den Ort, wo sie hingehen. Und wir segnen euch und setzen das frei. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.
Was meinst du? Ja, ist gut. Ich möchte auch noch sagen, mir ist einfach in den Sinn gekommen, auch wo du das Wort hast. Kennst du den Frank Bartleman, der Fürbitter war von Sousa Street? Und der einfach gebetet hat, bis der Durchbruch gekommen ist, oder? Und ich glaube, also in eurer Gemeinde, ich war schon berührt gewesen, das letzte Mal, wo ich da war, und heute auch wieder. Ich glaube, ihr seid wirklich so, ihr habt es im Herz, ihr werdet beten, bis es durchbricht. Ich möchte euch auch segnen mit dem. Ihr habt geschmeckt, Herrlichkeit. Und ich segne euch, dass ihr betet und dranbleibt, bis es kommt und bis es durchbricht. Und ja, wir freuen uns, wenn es bei euch ausbricht. Also, genau, ich habe nur noch zum Schluss einfach kurz, also der Weg, den ich euch mitgenommen habe heute, ist schon weg. Seht ihr noch, also auf der Präsentation nochmal für mich einen persönlichen Zugang zur Stiftshütte. Eben, wir kommen rein durch Jesus, wir lassen uns waschen im Wort und wir haben den Geist und wir haben Gemeinschaft und wir haben das Gebet und wir kommen rein in die Sabbatruhe. Und der siebte Schritt, ich habe jetzt auch noch den Eindruck gehabt, es ist jetzt auch so ein Frieden gekommen. Also am Schluss, wenn die Herrlichkeit kommt, er nimmt es auch immer mehr in Frieden hinein. Das sagt der Hebräerbrief auch. Dort, wo seine Gegenwart ist, ist das Auge im Sturm und ist der Frieden. Und danke, Jesus, dass du uns auch segnest mit dem Frieden und mit uns gehst. Genau.
Amen, danke.